Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Bundesrat will die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Alternativlos, das Lieblingswort von Angela Merkel und der deutschen Wähler.
Das heißt, Frau Merkel ist, um mit ihren eigenen Worten zu sprechen, im Moment alternativlos.
Wir sprechen über die politische Liebe der Deutschen zu ihrer Kanzlerin. Dann, wer in die Kirche geht, riskiert sein Leben. Eine Reportage aus Nigeria. Und?
Das ist jetzt der Wurf, ja, wo vor 4 Stunden schnell auf die Welt kam. Es sind, glaube ich, 17 Ferkel. Ja.
17 Ferkel auf einen Streich. Nirgendwo in der Schweiz gibt es mehr Schweine als in Luzern. Aber sie bringen kein Glück. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Wer heiratet, ist gestraft, steuerlich. Denn Ehepaare zahlen mehr Steuern als Paare im Konkubinat. Der Bundesrat will diese Ungerechtigkeit nun abschaffen. Das aber kostet 1 Milliarde Franken an Steuerausfällen. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Die Ungleichbehandlung trifft heute Paare, die standesamtlich verbrieft zusammenleben und ein Nettoeinkommen über 80'000 Franken haben. Die Heiratsstrafe trifft aber auch Rentnerpaare mit mehr als 50'000 Franken Pensionseinkommen. Der Bundesrat will nun nicht das ganze System umkrempeln und Mann und Frau einzeln besteuern. Er will aber bei der Steuerberechnung einen Korrekturmechanismus einbauen. Ehepaare sollen auch künftig nur eine Steuerrechnung ausfüllen. Das Steueramt berechnet aber dann, wie viel nach herkömmlicher Rechnung zu zahlen wäre und wie viel, wenn das Paar nicht verheiratet wäre. Und, ergänzt Fabian Baumer, Vizedirektor der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
Zum Schluss vergleicht dann das Steueramt diese beiden Steuerbelastungen und der tiefere dieser beiden Beträge, der ist dann am Schluss maßgebend und diesen Betrag muss das Ehepaar dann zum Schluss bezahlen.
Von dieser Korrektur profitieren gut 80'000 Ehepaare. Doch es gibt auch Verlierer, unverheiratete Paare mit Kindern und eher hohen Einkommen will der Bundesrat stärker zur Kasse bitten. Mit einem steuerbaren Einkommen von 100'000 Franken kann das mehrere hundert Franken im Familienbudget ausmachen. Aber, sagt Fabian Baumer von der Steuerverwaltung,
die Entlastung, die Ehepaare bekommen, die ist wesentlich höher als diese Steuererhöhung für einzelne Konkubinatspaare mit Kindern.
Die Abschaffung der Heiratsstrafe würde der Bundeskasse spürbare Steuereinbußen bescheren. Rund 1 Milliarde Franken pro Jahr. Das will der Bundesrat kompensieren. Mit mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. Bei den Einnahmen erwägt er die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze oder den Verzicht auf den Ausgleich der Teuerung auf den Steuern. Noch keine Angaben macht der Bundesrat, wo er wie viel sparen will.
Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher. Und nun zu den Nachrichten des Tages mit Eva Gammeter.
Die Maßnahmen zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern sollen in der Schweiz einheitlicher werden. Daran hält der Bundesrat nach der Vernehmlassung fest. Auf einige geplante Änderungen verzichtet er aber. So sollen die kantonalen Behörden wie bisher selbst entscheiden können, ob sie mit schwer integrierbaren Ausländern eine Integrationsvereinbarung abschließen wollen oder nicht. Bekräftigt hat der Bundesrat, dass die ordentliche Niederlassungsbewilligung nach 10 Jahren nur noch erhalten soll, wer integriert ist. Wer in der Schweiz eine Söldnerfirma betreibt, die ihre Dienste in Kriegsländern anbietet, muss schließen. Ebenso dürften Sicherheitsfirmen im Ausland keine Tätigkeiten mehr ausüben, die Schweizer Interessen zuwiderlaufen, teilt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD mit. Außerdem müssen sich künftig hier ansässige Sicherheitsfirmen, die im Ausland arbeiten wollen, bei den Behörden melden, damit ihre Aktivitäten überprüft werden können, heißt es weiter. Das EJPD soll im Auftrag des Bundesrats bis Ende Jahr eine entsprechende Botschaft ausarbeiten. Vor der Küste Indonesiens ist offenbar ein Flüchtlingsboot mit 150 Menschen an Bord gesunken. Von dem Boot fehle jede Spur, teilen die indonesischen Behörden mit. Das Boot sei zwischen den indonesischen Inseln Java und Sumatra in Seenot geraten. Menschen aus Südostasien wagen immer wieder die gefährliche Überfahrt nach Australien, um dort ein Asylgesuch zu stellen. Um Bootsflüchtlinge abzuschrecken, will Australien künftig Asylsuchende in Auffanglagern in den Inselstaaten Papua-Neuguinea und Nauru unterbringen. In Südafrika haben Verhandlungen begonnen, um den Konflikt um die Zustände in der Platinmine Marikana zu beenden. Zum ersten Mal trafen sich rund 50 Vertreter aller beteiligten Parteien. Das Arbeitsministerium versucht, in dem Streit zwischen Minenbesitzern, Gewerkschaften und Bergarbeitern zu vermitteln. Vor knapp 2 Wochen hatten Polizisten das Feuer auf streikende Arbeiter eröffnet und 34 Menschen erschossen. Trotz aller Kritik aus den USA und Israel hat UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon den iranischen Präsidenten Ahmadinejad getroffen. Ban wollte nach eigenen Worten über das umstrittene Atomprogramm, Menschenrechtsverletzungen sowie die Syrien-Krise reden. Iran spiele eine wichtige Rolle im Syrien-Konflikt, sagte Ban. Iran schlägt vor, mit den blockfreien Staaten Ägypten und Venezuela in der Syrien-Krise zu vermitteln. In Teheran findet noch bis Freitag die Konferenz der blockfreien Staaten statt. Nach der UNO sind die Blockfreien die zweitgrößte Organisation der Welt. Ihr gehören 120 Länder an. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO startet eine Kampagne gegen Kinderarbeit in Haiti. Jedes 10. Kind arbeitet dort als Haushaltshilfe, wobei es häufig wie ein Sklave gehalten werde. Vermittler würden bezahlt, um diese Haushalthilfen zu beschaffen. Die Kinder würden dann zu langen Arbeitszeiten gezwungen und vielfach auch sexuell missbraucht. Laut der ILO sind diese Haushaltssklaven oft unterernährt, obwohl sie in der Regel das Essen zubereiten, weil sie nur Resten erhalten. Nach Schätzungen der UNO leben in Haiti über 200.000 Kinder aus Haushaltshilfen im Alter zwischen 5 und 17 Jahren. Die gezielte Sprengung einer gefährlichen Fliegerbombe gestern Abend in München hat massive Schäden an Gebäuden verursacht. Mehrere Häuser im Stadtteil Schwabing seien unbewohnbar und 2 einsturzgefährdet, erklärte die Stadtverwaltung. An ganzen Fassadenfronten seien die Fensterscheiben zerbrochen. Die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg konnte nicht entschärft werden und wurde deshalb kontrolliert gesprengt. Zuvor mussten 2500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6422 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.107 Punkten, ebenfalls plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt, der Dollar zu 95,79 Rappen. Das Wetter: morgen wechselnd bis stark bewölkt und teils kräftige Regengüsse. Höchsttemperatur im Norden um 21, im Süden bis 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Bundesrat will die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen. Wie soll das finanziert werden?
Auf der Einnahmenseite ganz offensichtlich visiert er hier zusätzliche Mehrwertsteuerprozente an.
Angela Merkel und die CDU im Umfragehoch. Warum Deutschlands Kanzlerin fast schon zu Bismarckscher Größe wächst. Die Blutspur entlang der Kirchen in Nigeria. Die Reportage über einen Religionskrieg. Zwischen Schutz und Bevormundung, die Resultate der Rauchverbote. Und Regisseur Emir Kusturica baut eine Stadt in Bosnien und mit ihr eine riesige Kontroverse auf. Da hat man die Hochzeit wild durchgefeiert und am nächsten Tag wird einem die gesalzene Rechnung präsentiert. Nicht nur vom Wirt, sondern auch vom Fiskus. In Form höherer Bundessteuern. Das soll ein Ende haben, so der Bundesrat. Der Zivilstand soll nicht mehr darüber entscheiden, wie hoch die Steuerrechnung ausfällt. Doch wie soll die fehlende Milliarde kompensiert werden? Aus dem Bundeshaus, Elisabeth Pestalozzi.
Der Ausstieg aus der Atomenergie, der Kauf von neuen Kampfjets, Straßen- und Bahnprojekte in Milliardenhöhe. Der Bund plant derzeit vor allem Ausgaben. Wo er künftig sparen will, um all diese Projekte zu realisieren, ist noch nicht klar. Seit heute aber steht fest, künftig dürfte dem Bund jährlich 1 Milliarde fehlen. So viel kostet die Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe, die steuerliche Gleichbehandlung verheirateter und unverheirateter Paare. Doch wie diese Steuerausfälle kompensieren? Der Landesregierung schwebt eine Mischrechnung vor aus weniger Ausgaben und mehr Einnahmen. Bleiben wir bei den Ausgaben. Wo lassen sich Ausgaben kürzen? Adrian Baumer, Vizedirektor der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
Das hat der Bundesrat hier im Rahmen dieser Vorlage, da hat er sich noch nicht dazu geäußert.
Da warte man zuerst die Antworten von Politik und Verbänden ab. Doch die Politik winkt erst einmal mehrheitlich ab. Urs Schwaller, Finanzpolitiker und Fraktionschef der CVP.
Offensichtlich hat der Bundesrat keine Fantasien, also fragen Sie mich heute nicht, wo man hier ansetzen soll.
Und für die Finanzspezialistin der SP, für Margit Kinnunen, ist klar, auch sie wird dem Bundesrat keine Sparvorschläge machen.
Ich sehe keine ganz großen Aufgabeneinschnitte.
FDP-Fraktionschefin Gabi Huber mag nicht nach neuen Ideen suchen. Wenn der Bundesrat sparen wolle, müsse er eigentlich bloß ein altes Projekt aus der Schublade ziehen, die Aufgabenüberprüfung des Bundes.
Ehe man Einnahmen erhöht, soll man bitte zuerst wirklich die Möglichkeiten der Ausgabenreduktion ernsthaft prüfen und durchsetzen.
Das sieht auch die SVP so. Im Bundeshaushalt sei noch viel Luft drin, konstatiert Generalsekretär Martin Baltisser.
In diesem Sinne muss man hier jetzt nicht schon den Teufel an die Wand malen.
Des Teufels sind aber für die SVP und auch für die FDP die Ideen des Bundesrates auf der Einnahmenseite. Von einer Erhöhung der Mehrwertsteuer wollen beide bürgerlichen Parteien nichts wissen. SVP-Mann Baltisser.
Mehreinnahmen kommen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage. Das wäre für alle schlecht, würde notabene auch wieder bei den Familien letztlich zusätzliche Belastungen bringen und das wäre schlussendlich ein Eigentor.
Ein Ball, den die SP selbstverständlich gerne aufnimmt. CVP-Ständerat Urs Schwaller schließlich winkt auch noch bei der dritten Idee des Bundesrates ab, auf den Ausgleich der Teuerung bei den Steuern zu verzichten. Das sei äußerst problematisch.
Das kann dann vielleicht am Schluss nicht sein, dass jene, die etwas mehr erhalten, dann eigentlich einen Großteil wiederum zurück zu bezahlen haben mit dem Nichtausgleich der kalten Progression.
Fazit: Obwohl alle Parteien grundsätzlich die Abschaffung der Heiratsstrafe befürworten, bei der konkreten Umsetzung wird es happern. Denn keine der wenigen Ideen, die der Bundesrat heute in die Vernehmlassung geschickt hat, dürfte eine Mehrheit finden. Und neue sind nicht in Sicht. Bundesrat und Parlament werden also nicht umhinkommen, Prioritäten zu setzen, wenn sie all ihre Pläne von den großen Bauten bis zu großen Steuererleichterungen in die Tat umsetzen wollen.
Die deutsche CDU liegt nach einer neuen Meinungsumfrage des Forschungsinstituts Forsa bei 39%, so gut wie nie mehr seit 2008 vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Die SPD hingegen kommt nur auf 26%. Das würde für Merkel nach menschlichem Ermessen bei der Bundestagswahl in einem Jahr zur Wiederwahl als Kanzlerin reichen. Und in der Beliebtheitsskala ist die Iron Lady der Eurozone ohnehin immer auf einem Spitzenplatz der deutschen Beliebtheitsskala. Ich habe den Journalisten und Autor des Buches «Die 12 Gesetze der Macht – Angela Merkels Erfolgsgeheimnisse», Hajo Schumacher, gefragt, was ist der Grund für diese politische Liebe der Deutschen zu Angela Merkel?
Also Gefühle und Frau Merkel, das sind zwei Sachen, die passen nicht so ganz richtig gut zusammen. Aber ich glaube, der deutsche Kleinsparer, und das ist der, der in Wirklichkeit jede Wahl entscheidet, das wird in der Schweiz nicht anders sein, der fühlt sich relativ sicher mit Frau Merkel und sie hat keinerlei Konkurrenz im politischen Geschehen. Alle anderen Parteien sind im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt oder mit irgendwelchen Symboldebatten. Und in den letzten 2-3 Jahren, wo wir wirklich jede Woche gehört haben, dass es zum Endspiel um den Euro kommt, ist immer noch alles so wie früher. Also das alte Kohlrezept Sicherheit, das verkörpert auch sie und das erklärt letztendlich ihre Popularität.
Das heißt also, das schöne Bonmot von Franz Müntefering, der gesagt hat, Angela Merkel wäre eine perfekte Pilotin und würde jedes Flugzeug sicher landen, die Frage ist bloß wo, trifft es eigentlich sehr gut? Es ist das Gefühl der Sicherheit.
Es ist ein Gefühl der Sicherheit und in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass selbst im Kanzleramt gibt keinen Masterplan, ja, wie mit Griechenland zu verfahren ist. Das weiß da in Wirklichkeit auch niemand. Es geht darum, sich von Woche zu hangeln und zu hoffen, dass jetzt nicht ganz viele schlechte Nachrichten aufeinander prallen. Die deutsche Wirtschaft trübt sich ein. Also der Höhenflug der letzten 2 Jahre, durchaus ja auch eine Folge der Euro-Krise. Den Deutschen ging es immer besser, allen anderen immer schlechter. Da weiß man jetzt nicht so ganz genau, wie es passiert. Also man sollte sich niemals auf diese 39% verlassen und sagen, das halten wir jetzt ein Jahr lang durch bis zur Bundestagswahl. Das kann sich jeden Tag ändern.
Angela Merkel regiert in Sachen Euro-Krise oft mit dem Begriff alternativlos. In der Euro-Krise wurden die Bürger immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Nun muss sogar das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Warum akzeptieren die Deutschen diese Alternativlos-Politik? Die Deutschen, die doch so stolz sind auf ihre Demokratie.
Sagen wir mal so, wir haben ein starkes Parlament und es ist nicht so, dass alles nur so durchgewunken wird. Das war in letzter Zeit zwar so, aber ich glaube, ein weiteres Hilfspaket für die Griechen würde im Deutschen Bundestag womöglich keine Mehrheit mehr finden. Und das weiß auch Angela Merkel. Also das, was sie ganz am Anfang ihrer Amtszeit mal sehr unvorsichtig gesagt hat, ab jetzt wird durchregiert, das ist so einfach nicht. Es ist ein hochkomplexes Geflecht zwischen den europäischen Bankern, zwischen der Deutschen Bundesbank, auch mit den Koalitionspartnern, die ja beide auch um ihr Überleben kämpfen. Insofern ist das alternativlos. Das ist 1-2 Jahre her, das ist so nicht mehr. Es ist eine Mehrebenenverflechtung. Sie muss ihre Partei bei der Stange halten. Da mehrt sich die Kritik an diesem Führungsstil. Sie muss das Parlament zusammenhalten. Und das Zögerliche, was sie hat, auch das ist eher ihr Vorteil. Sie hat ja nie irgendwelche ganz klaren oder ganz unmissverständlichen Entscheidungen getroffen. Und sie ist eine situative Entscheiderin, manchmal sogar eine situative Ethikerin. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, hat Konrad Adenauer gesagt. Und in dessen Tradition steht sie natürlich.
Sie geben mir das Stichwort. Ich meine, Helmut Kohl hatte eine Leidenschaft. Das war die europäische Einigung als Friedensprojekt. Gerhard Schröder hielt den Kopf für Reformen wie Hartz IV hin. Aber was ist die politische Leidenschaft der Kanzlerin?
Die politische Leidenschaft der Kanzlerin ist das Machen. Man kann ihr mit ganz genauem Hingucken schon sowas wie ein Wertegerüst unterstellen. Sie ist garantiert nicht das, was ihre jüngste Kritikerin Gertrud Höhler in ihrem Buch geschrieben hat. Sie ist nicht die Diktatorin, die Deutschland jetzt in einen Merkel-Staat umbaut. Aber als gelernte Physikerin hat sie natürlich große Freude am Spiel mit der Macht und guckt sich das Ganze in so Funktionszusammenhängen an. Also an welcher Schraube muss ich drehen, damit da hinten irgendwas passiert? Und je vorsichtiger man dreht, desto weniger passiert. Diese Erfahrung hat sie gemacht. Es ist kein Stil, der die Leute jetzt abschreckt. Und das ist das Interessante. Es wird zwar immer viel über Werte und über Ethik und sowas geredet. Am Ende wollen die Leute Sicherheit. Und das ist das Gefühl, und das weiß Frau Merkel auch, dass in Deutschland verbreitet ist, gerade die CDU ist die Partei der Besitzenden, der Leute, die Angst haben um ihr Erspartes, um ihr Häuschen. Diese Angst zu nehmen, das ist erste Aufgabe der merkelschen Politik. Und das ist keine große europäische oder globale Vision, aber es ist ihr Stil. Und der hat jetzt nach 2 Amtszeiten, zumindest in dieser Phase, hat er recht. Die Zahlen geben ihr recht und am Ende ist das, was entscheidet.
Angela Merkel regiert seit 7 Jahren, das ist nicht so lange, wenn man die Kanzlerschaften vergleicht. Und trotzdem hat man das Gefühl, sie war schon immer an der Macht und wird es immer bleiben. Wie kommt das?
Das ist in der Tat so. Es fühlt sich schon fast ein bisschen an wie 16 Jahre Kohl. Es liegt auch daran, das Angebot der deutschen Parteien jetzt nicht so riesengroß ist, um nicht zu sagen, es ist eher überschaubar. Die beiden Koalitionspartner spielen keine große Rolle und in der SPD stehen halt 3 potenzielle Herausforderer bereit, die aber alle nicht dieses schrödersche Machtgehen haben, dieses Willensgehen. Vor allen Dingen wird es die SPD kaum schaffen, eine gesamte Partei hinter einen dieser 3 Kandidaten zu versammeln. Das heißt, Frau Merkel ist, um mit ihren eigenen Worten zu sprechen, im Moment alternativlos. Im Moment kann man keine Wechselstimmung in Deutschland ausmachen.
Der Journalist und Autor Hajo Schumacher. Prageet Eknarigoda ist in Sri Lanka berühmt, weil er politische Comics zeichnet. Und sein Name ging am 24. Januar 2010 durch die Weltpresse, weil er verschwunden ist. 2 Tage vor den Präsidentschaftswahlen. Bis heute ist er nicht mehr aufgetaucht. Karin Wenger hat mit Pragits Frau gesprochen, am Vorabend des Internationalen Tages der Verschwundenen.
Als Pragit Eknaligoda am Abend des 24. Januar 2010 nicht nach Hause kam und auch die ganze Nacht wegblieb, ahnte seine Frau Schlimmes. Sein Telefon war ausgeschaltet. Ich war sicher, dass er in großen Schwierigkeiten steckte und ich glaubte, dass er entführt worden war. Trotzdem hoffte ich, dass er in ein oder zwei Tagen zurückkommen würde. So wie bereits ein Jahr zuvor. Damals wurde der sinhalesische Journalist und Comiczeichner Pragit von unbekannten Männern verschleppt. Doch bereits einen Tag später wurde er wieder freigelassen. Seine Frau Sandhya erinnert sich noch heute an seine Schilderungen. Die Unbekannten zerrten ihn in ein Fahrzeug, verbanden ihm die Augen und verhörten ihn an einem unbekannten Ort. In der Nacht hängten sie eine brennende Glühbirne vor sein Gesicht und ließen das Radio in voller Lautstärke laufen, sodass er nicht schlafen konnte. Am kommenden Morgen schleppten sie ihn zu einem verlassenen Gebäude. Alles sei ein Irrtum gewesen, sagte einer. Ein anderer aber warnte, du sprichst zu viel, halt endlich die Klappe. Sandhya versteht heute, dass dies eine Warnung war, aber ihr Mann glaubte noch nach dieser ersten Entführung, ihm könne nichts passieren. Sein Leben lang hatte er sich als Zeichner und Journalist für die Unterprivilegierten und für mehr Gerechtigkeit in Sri Lanka eingesetzt und überlebt. Auf der Internetseite Lanka e-News, die der Opposition nahesteht, kritisierte er die Regierung Rajapaksa regelmäßig. Diese führte einen blutigen Krieg gegen die Tamil Tigers, den sie im Frühling 2009 gewann. Pragit klagte die Regierung an, chemische Waffen im Kampf gegen die Tamil Tigers einzusetzen und schrieb nach Ende des Bürgerkrieges über korrupte Regierungsgeschäfte. Er war der Regierung ein Dorn im Auge. Deshalb ist für seine Frau klar, wer hinter der Entführung steckt. Die Regierung selbst. Nach der Entführung habe ich dem Präsidenten geschrieben, der First Lady, dem Medienminister, der Menschenrechtskommission. Niemand hat je zurückgeschrieben. Tausende von Menschen sind in den vergangenen Jahren in Sri Lanka verschwunden. In diesem Jahr waren es laut dem sri lankischen Verteidigungsministerium 38 Personen. Die Mehrzahl seien Kriminelle gewesen. Das Internetmagazin Grandviews spricht jedoch von 78 Verschwundenen in diesem Jahr. Unter ihnen seien auch politische Dissidenten und Tamilen gewesen. Die meisten blieben bis heute verschollen, andere wurden tot aufgefunden. Zwei Entführte erzählten nach ihrer Entlassung, sie seien von der Armee entführt worden. Das sei der Beweis, dass der Staat in die Entführungen involviert sei, sagt die sri-lankische Anwältin und Präsidentin der Internationalen Bewegung gegen Diskriminierung und Rassismus, Nimalka Fernando.
So the state has used this criminal tool of disappearances to deal with dissent and to deal with criminality, which is very, very, very alarming to us.
Der Staat lässt immer noch Kriminelle und Dissidenten verschwinden und bedient sich so krimineller Methoden. Das ist sehr beunruhigend. Die Regierung hüllt den Rechtsstaat gleich selbst aus. Das führt zu einer Kultur der Straflosigkeit und der Angst. Auch Sandhya Eknaligoda hat Angst. Die Frau des entführten Journalisten und Mutter von zwei Söhnen führt seit dem Verschwinden ihres Mannes vor 2,5 Jahren eine öffentliche Kampagne. Sie hat den Fall vor Gericht gezogen. Der Staat reagiert mit Spott und Hohn. Regierungsvertreter bezeichneten Sandhya mehrfach der Lüge. Im vergangenen Jahr sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt öffentlich, Pragit sei nicht verschwunden, sondern habe in einem anderen Land Asyl bekommen. Den Beweis dafür blieb er bis heute schuldig.
Morgen Donnerstag am Internationalen Tag der Verschwundenen spricht die Frau von Pragit Eknaligoda um 18.30 Uhr in der Villa Stucki in Bern. Und bis am 14. September werden dort auch die Karikaturen des verschwundenen Zeichners ausgestellt. Wer im Norden Nigerias in eine Kirche geht, ist nicht näher bei Gott, sondern droht in die Luft zu fliegen. Denn das Land ist zwischen Christen im Süden und Moslems im Norden gespalten. Vor allem die fundamentalistische und rückwärtsgewandte islamistische Sekte Boko Haram sorgt immer wieder für blutige Schlagzeilen. In den vergangenen 10 Jahren kamen über 10.000 Menschen ums Leben. In Nigeria herrsche ein eigentlicher Religionskrieg, berichtet unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Sonntagsschule in einer Pfingstgemeinde in Jos im Norden Nigerias. Während die Erwachsenen dem Gottesdienst lauschen, lernen die Kinder draußen unter dem Mangobaum, wer ihr Retter und bester Freund sei.
Jesus ist mein bester Freund.
Doch im Norden Nigerias helfen gelegentlich auch die besten Freunde nicht. Das hat kürzlich Aaron in Drimbita erlebt. Er ist Pfarrer. Seine Kirche stand in Sichtweite des Mangobaums. An einem Sonntagmorgen vor 6 Monaten hielt dort ein Auto. Die Kirche war voll, der Kofferraum des Autos ebenfalls. Voll mit Sprengstoff.
This is the point where the blast took place, where the bomb exploded.
Genau hier explodierte die Bombe. Einen Augenblick später herrschte ein Bild der Zerstörung. 4 Leute waren tot. Hier fanden wir ein junges Mädchen. Dort lag ein alter Mann. Der Druck der Explosion hat einer Mutter ihren Säugling aus den Armen gerissen und an der Wand zerschmettert. Es war schrecklich. Alles war voller Blut. Die Kirche wird wieder aufgebaut, fast doppelt so groß wie vor dem Anschlag. Es ist in Jos eine von Dutzenden von Kirchen, welche den Weg zur Erlösung verkünden. An der Hauptstraße steht eine nach der anderen, weiter nördlich werden sie zunehmend durch Moscheen abgelöst. Der Weg vom Süden in den Norden führt aber nicht ins Paradies, sondern in einen Krieg, in einen Religionskrieg, so jedenfalls die Diagnose des Radiologen und Predigers Ilya Kwacho.
It is purely a religious war that is happening in Jos Plateau State, Nigeria.
Was wir hier in Jos erleben, ist ein Religionskrieg und die Weltgemeinschaft will es nicht wahrhaben. Dieser blickt nach Darfur oder nach Afghanistan, aber was wir hier erleben, ist viel schlimmer. Wir haben unterdessen fast jede Woche einen Anschlag auf eine Kirche. Jos ist das Zentrum des Christentums im Norden Nigerias. Den Islamisten von Boko Haram ist das ein Dorn im Auge.
That is why they are persistently attacking Jos Plateau State.
The Place of Peace and Tourism steht auf den Autoschildern der Provinz Plateau State. Der Alltag sieht anders aus. Jedes Konsulat rät dringend von Reisen nach Nordnigeria ab. Der letzte Anschlag erfolgte einige Tage vor unserem Besuch. Die Regierung sei überfordert, sagt der Konfliktforscher des Gouverneurs von Plateau State, Chris Kwacha. Boko Haram sei längst kein lokales Phänomen mehr, sondern Teil eines internationalen Terrornetzes. Die Waffen würden seit dem Fall Gaddafis via Sahel aus Libyen hergebracht und die Sprengstoffrezepturen via E-Mail aus Somalia.
Suicide bombing is an expensive enterprise because the bombs you use money.
Selbstmordanschläge sind teure Unternehmen und benötigen viel Kapital. Wir müssen deshalb herausfinden, woher die Mittel stammen. Nur Boko Haram operiert schattenhaft, hat keine Hierarchie, ist überall und nirgends. Wie soll man etwas bekämpfen, das man nicht sieht? Boko Haram hat viele Gesichter, das sagt der nigerianische Wirtschaftsprofessor und Muslim Sullo Bello. Es gebe das Original, also die islamistische Sekte. Diese lehnt alles Moderne als westlich und unislamistisch ab und will im Norden Nigerias einen eigenen Staat nach dem Recht der Scharia errichten. Daneben gäbe es aber auch unzählige, unfassbare Kopien mit ganz anderen Zielen.
Then you have criminals who came to assume this title or this form.
Es gibt Kriminelle, welche unter dem Namen Boko Haram Leute ausrauben und entführen. Sie haben Politiker, die von instabilen Verhältnissen profitieren, weil sie nur so ihren korrupten Geschäften nachgehen können. Sie haben im Norden aber auch Leute, welche die Regierung im Süden destabilisieren wollen. Und dort, im Süden wiederum, gibt es Leute, die vom islamistischen Feindbild profitieren, weil so niemand nachfragt, wohin die Ölgelder fließen.
The perpetuation of the conflict, something that will help them to achieve their own divisive ends.
Zurück nach Jos. Eine zweigeteilte Stadt, die Market Street, ist so etwas wie die Demarkationslinie zwischen Muslimen und Christen. Als Christ sollte man sie nur in sehr vertrauenswürdiger Begleitung überschreiten. Trotzdem, für Omar Farouk, Sprecher der größten und wichtigsten Moschee in Jos, gibt es in Nigeria keinen Religionskrieg. Hinter den Anschlägen stünden Politiker, welche religiöse und ethnische Spannungen für ihre eigenen Ziele instrumentalisierten. Boko Haram seien keine Muslime.
It doesn't say in the Holy Quran that you will kill somebody and go to the heaven.
Wer andere umbringt, egal ob Muslime oder Christen, wird gemäß dem Koran nämlich so bestraft, als hätte er die ganze Menschheit umgebracht. Das Leben ist im Koran heilig. Töten ist im Islam das schlimmste Vergehen überhaupt. Wer das Gegenteil behauptet oder Selbstmordattentätern das Paradies verspricht, ist ein Lügner. Es sei bekannt, dass Al-Qaida, Al-Shabaab und Boko Haram junge, ungebildete Männer teilweise mit gefälschten Koranausgaben für ihre Zwecke manipulierten. Farouk trifft sich regelmäßig mit Christen zum Dialog, zum Beispiel mit dem katholischen Priester Joseph Adecho, und auch für Adecho greift die Erklärung der Religionsfehde zwischen dem Norden und dem Süden zu kurz und eine Teilung des Landes sei so oder so praktisch unmöglich.
So for the Boko Haram to agitate to have an independent northern state.
Hier im Norden haben wir Familien, in denen ein Teil Muslime und der andere Teil Christen sind. Und aus diesem Grund ist es gar nicht möglich zu sagen, von jetzt an gilt hier für alle die Scharia. Es wird nichts lösen, im Gegenteil, unzählige neue Probleme und Konflikte schaffen.
And it will create a bigger problem than what we are having now.
Das Phänomen Boko Haram ist komplex. Anzeichen für einen Graben zwischen dem Norden und dem Süden sind nicht zu übersehen. Die wahre Trennlinie verläuft aber zwischen Arm und Reich. Im Land mit den größten Ölreserven Afrikas lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung von knapp 2 Franken pro Tag. Über 3/4 der Jugendlichen sind Analphabeten und die Hälfte der Kinder geht gar nicht zur Schule. Ignoranz, Armut und schlechte Politik sind deshalb die Treibsätze der Gewalt und fundamentale Prediger aller Schattierungen bringen sie zum Zünden.
Die Reportage von Patrick Wülser. Und inzwischen ist es 18.32 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Unglücksschweinen, einer Wahnsinnsstadt und zuerst dem Rauchverbot. Wie sehr muss uns der Staat vor dem Passivrauchen schützen? Wie viel Schutz und wie viel Bevormundung? Am 23. September steht die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» zur Abstimmung. Inlandredaktor Elmar Plotzer berichtet über die medizinischen Erfolge der bisherigen Rauchverbote.
Sind Rauchverbote eine reine Schikane oder bringen sie wirklich etwas? Max Kuhn, der leitende Arzt für Lungenkrankheiten am Kantonsspital Graubünden, ist dieser Frage nachgegangen. Nachdem der Kanton Graubünden im März 2008 Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden und Gaststätten erlassen hatte, untersuchte er mit einem Medizinerteam die Auswirkungen. Und diese zeigten sich überraschend schnell.
Wir haben beobachtet, dass im Jahr nach Einführung des Nichtraucherschutzes die Anzahl der akuten Herzinfarkte um rund 20% zurückging.
Insgesamt also ein Rückgang von 20% und einen noch stärkeren Rückgang konnten die Forscher bei den Nichtrauchern feststellen. Die Ärzte sind überzeugt, dass diese positiven Resultate nicht einfach Zufall sind, sondern direkt mit den Rauchverboten zusammenhängen. Damit, dass nun weniger Menschen dem Passivrauch ausgesetzt waren. Um das zu belegen, haben sie eine zweite Studie gemacht.
Wir haben deshalb im zweiten Jahr als Vergleichsgruppe die Patienten des Kantonsspitals Luzern genommen. Luzern hatte damals noch keinen Nichtraucherschutz und in Graubünden ging die Zahl der Herzinfarkte zurück, während sie in Luzern gleich blieb.
Auch zahlreiche internationale Studien kommen zum gleichen Ergebnis wie die Untersuchung aus Graubünden. Christina Mauer-Stender ist bei der Weltgesundheitsorganisation WHO verantwortlich für die Tabakpräventionsprogramme in Europa.
We also know that the smoke-free public places, if well enforced, do reduce morbidity and mortality from exposure to secondhand.
Richtig umgesetzt würden Rauchverbote an öffentlichen Orten die Krankheitsfälle und Sterberate wegen Passivrauchen innerhalb von Monaten senken. Sie zitiert eine aktuelle Studie aus der Türkei.
After the smoking ban came into force, the hospital admissions decreased by 33% for pneumonia.
Nachdem das Rauchverbot eingeführt worden sei, seien die Spitaleinlieferungen wegen Lungenentzündungen um 33% zurückgegangen, bei der akuten Bronchitis waren es 20% und bei Herzinfarkten 34% weniger Einlieferungen.
So as you can see, the numbers are quite impressive and quite self-explanatory.
Eindrückliche Zahlen seien das, findet WHO-Expertin Christina Mauer-Stender, Zahlen, die für sich selber sprechen. Eine Studie der Universität Glasgow zeigt außerdem, dass in Schottland die Zahl der Frühgeburten um 11% zurückgegangen ist, seit das Rauchen in Pubs und öffentlichen Gebäuden verboten ist. Viele Untersuchungen, viele Zahlen. Max Kuhn, der die Studie zu den Herzinfarkten in Graubünden mitverfasst hat, hält bilanzierend fest,
dass der Nichtraucherschutz sinnvoll ist und eine billige Maßnahme ist, die zu einer deutlichen Reduktion der akuten Herzinfarkte führt.
So hätten die Rauchverbote einen stärkeren und schnelleren Rückgang bei den Herzinfarkten bewirkt als alle Medikamente. Wie viel mehr sich bewirken lässt, wenn jetzt in der Schweiz auch noch die bedienten Fumoirs verboten werden, so wie es die Initiative fordert, das können die Forscher derzeit nicht beziffern.
Der Schweinezyklus ist zu einem stehenden Begriff in der Wirtschaft geworden. Und er stammt ursprünglich auch aus der Agrarwissenschaft und der Schweinezucht. Es geht um das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Das muss nun auch der Kanton Luzern erfahren. Nirgendwo in der Schweiz gibt es mehr Schweine, aber sie bringen kein Glück. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Der Hof Pfaffenschwand im luzernerischen Ruswil. Hans-Peter Bucheri steht in seinem Stall und zeigt auf eines der 20 Abteile. Dort liegt eine dicke Sau auf der Seite. An ihren Sitzen saugen die kleinen Ferkel.
Das ist jetzt der Wurf, der vor 4 Stunden schnell auf die Welt kam. Das sind, glaube ich, 17 Ferkel. Ja. Das ist also ein überdurchschnittlicher Wurf.
Über ein ganzes Jahr bringen Hans-Peter Bucherlis Mutterschweine über 1000 Ferkel zur Welt, die er dann an Mastbetriebe weiterverkauft. Der Ruswiler Bauer lebt vom Verkauf dieser Ferkel. Entscheidend ist für ihn der Kilopreis. Und dieser ist in den letzten Jahren stark gesunken.
Tatsächlich ist es so, dass wir das letzte Jahr den Tiefpreis von 3.10 Franken pro Kilo Ferkel. Das haben wir noch nie gehabt, das ist historisch. Und man spürt es auch in der Branche oder an der Stimmung unter den Säuhaltern, das ist sicher... Alle sind am überlegen, ja, wie geht es weiter und was kann ich persönlich auf meinem Betrieb machen oder verändern.
Generelle Rezepte gebe es nicht, sagt dazu Christoph Böbner. Der Landwirtschaftsexperte beim Kanton Luzern ist aber überzeugt, dass der Schweinemarkt sich wieder erholen wird.
Wir sprechen eigentlich vom klassischen Schweinezyklus. Das ist ein Zyklus, der sich in den letzten 30 Jahren immer wiederholt hat. Alle 3 bis 5 Jahre ist der Preis hoch, dann ist er wieder tief. Es ist wirklich so eine Kurve, die bekannt ist.
Diese Kurve verlaufe nach den einfachen Regeln von Angebot und Nachfrage. Kaum sei der Preis höher, werde mehr und schließlich zu viel produziert, was den Preis dann wieder nach unten drücke. Die einfachste Maßnahme gegen die Krise wäre also, die Schweinefleischproduktion zu drosseln. Früher war dies einfacher, räumt Christoph Böbner ein.
Die Betriebe hatten die Milchviehhaltung auf der einen Seite, dann etwas Ackerbau und dann auch, um das Einkommen etwas aufzubessern, hatten sie noch Schweine im Betrieb. Und wenn der Preis besser war, dann haben die vom Markt reagiert und ein paar Mastschweine mehr gehalten.
Und umgekehrt bei schlechten Preisen den Bestand wieder reduziert. Dies sei heute nicht immer mehr möglich, weil viele Bauern zu Spezialisten geworden sind. So wie der Ruswiler Hans-Peter Bucherli. Auch er hatte früher noch Kühe und Schweine. Vor 12 Jahren stellte er ganz auf Schweine um und dabei müsse er jetzt bleiben.
Man kann einen Betrieb ja nicht in einem Jahr wieder umkrempeln, natürlich auch, oder? Also von dem her ist für uns der Zug Milch ist natürlich abgefahren. Da kann man nicht wieder wechseln, das ist klar.
Den Schweinebetrieb vergrößern, um mehr zu verdienen, wäre eine weitere Alternative, sagt Hans-Peter Bucherli.
Wir haben einen Sohn, der jetzt 24 ist und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn der einsteigen möchte, wie würde man den Betrieb weiterentwickeln? Und das könnte durchaus könnte das ein Wachstumsschritt sein, wo sich da als Lösung könnte anbieten. Wobei, so einfach ist das auch nicht. Also man kann nicht einfach einen Säustall bauen, weil der Hofdünger muss geregelt sein, oder? Also wäre möglich, aber nicht, es bietet sich nicht gerade einfach so an.
Einstweilen gebe es für ihn nur eine Lösung. Ausharren, die Krise ausstehen und auf bessere Zeiten hoffen, bis also die Kurve im Schweinezyklus wieder nach oben ausschlägt.
Underground, der wilde und groteske Film über den Jugoslawienkrieg von Regisseur Emir Kusturica, sorgte Mitte der 90er Jahre für Furore, aber auch massive Kritik. Kusturica wurde Parteinahme für die Serben vorgeworfen. Nun sorgt der Regisseur erneut für Aufsehen, weil er in Bosnien eine Fantasiestadt namens Andrićgrad bauen lässt. Zu Ehren des jugoslawischen Schriftstellers Ivo Andrić. Die Stadt soll als touristische Attraktion und als Filmkulisse dienen. Im September ist Eröffnung, doch auch diesmal spaltet der Regisseur. Aus Belgrad, Walter Müller.
An der Drina bei Visegrad entsteht eine alte serbische Idealstadt, die es so nie gegeben hat. 50 Gebäude in einer wilden Stilmischung aus verschiedenen Zeitepochen. Kirche, Hotels, Kino, Theater, Restaurants und ein Kulturinstitut. Das 10 bis 12 Millionen Euro teure Projekt wird privat und öffentlich finanziert. Der Echtheit zuliebe ließ Initiant Emir Kusturica für den Häuserbau Steine von verlassenen oder kriegszerstörten Gebäuden aus ganz Bosnien herankarren. Als er gar eine Burg schleifen wollte, stoppten ihn die erbosten Bürger. Andrićgrad soll an den Schriftsteller Ivo Andrić erinnern, der 1892 in Bosnien geboren und in Visegrad aufgewachsen ist, unweit der Brücke über die Drina, die seinem berühmten Roman den Titel gab. Eine Geschichte vom Zusammenleben der Völker während der Besatzungszeit der Osmanen und der Habsburger. Vor gut 50 Jahren erhielt Ivo Andrić den Literaturnobelpreis. Andrić Ferreira Kusturica verspricht, eine Stadt im Sinne des weltoffenen und völkerverbindenden Schriftstellers aufzubauen. Er wolle eine multikulturelle Stadt als Treffpunkt für alle Menschen. In einer Region, die 20 Jahre nach dem Krieg immer noch vergiftet sei, sagte Kusturica im Januar in einem Fernsehinterview. Er meint, das Gift von Hass und Vorurteilen unter Bosniaken, Serben und Kroaten nach dem Bosnienkrieg von 1991 bis 1995. Diese Absicht sei zwar edel, aber Kusturica dafür die falsche Person und er baue am falschen Ort, sagen Kritiker wie Boško Jakšić, Kommentator von Serbiens größter Tageszeitung Politika in Belgrad.
Andrićgrad Project is also outputted in that nationalistic basket.
Andrićgrad sei ein nationalistisches Projekt. Kusturica schreibe damit die Geschichte um. Er vereinnahme Andrić als serbischen Schriftsteller, der sich aber als Jugoslawe verstanden habe, sagt Jakšić. Andrić lasse sich nicht teilen. Das Projekt Andrićgrad provoziere im ethnisch getrennten Bosnien nur neuen Hass und neue Polemik, meint Jakšić. Aber Kusturica hat mächtige Verbündete. Der serbisch-französische Doppelbürger Kusturica ist seit Jahren Liebling der serbischen Politiker, die sich gerne in dessen Weltruhm sonnen. Kusturica versprach ihnen, Andrićgrad zum Leuchtturm der Serbenrepublik in Bosnien zu machen. Deren Präsident Milorad Dodik jedoch leugnet den Genozid an Muslimen in Srebrenica. Und in Visegrad, ebenfalls in der Republika Srpska gelegen, wurden Anfang des Bosnienkrieges hunderte Muslime bestialisch ermordet, in der Drina ertränkt und Frauen vergewaltigt. Heute sind die Muslime in Visegrad in der Minderheit. Andrićgrad sei nicht versöhnend, sondern ein großes Geschäftsprojekt von Kusturica sowie seinen politischen Partnern in Bosnien und Serbien, erklärt Schriftsteller Vladimir Arsenijević in Belgrad.
This is a huge business project for Kusturica and his political partners in Bosnia as well as in Serbia.
Das Grundproblem sei, dass alles, was Emir Kusturica anpacke, groß und überrissen sei, fährt Arsenijević fort. Filmen wie Underground oder Schwarze Katze, Weißer Kater kommen dieser Größenwahn zwar kreativ zugute, nicht aber Kusturicas neuestem Projekt Andrićgrad.
Dieses Projekt verursache ihm ein übles Gefühl. Er habe den Eindruck, Kusturica lösche damit alles Gute aus, das er als Filmer bisher geschaffen habe, sagt Schriftsteller Arsenijević in Belgrad. Der wortgewaltige Kusturica jedoch verspottet seine Kritiker in einem Zeitungsartikel als Klageweiber, die sich von der Kriegsvergangenheit nicht lösen könnten. Stolz verweist er auf die Aussage eines serbischen Dichters. Sie werfen Steine nach Kusturica und er baut Andrićgrad damit.
Walter Müller aus Belgrad. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, für die Technik Severin Bucher, am Mikrofon Peter Vögeli. Und das nächste Echo gibt's um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.